würde gerne weitermachen. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht leerer, sondern es wird immer voller. Da gibt es immer hier und da und dann merkt man, ich will es nochmal sagen, für mich als derjenige, der ich schon von Kind auf eigentlich wirklich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und eigentlich mit der Bibel sozusagen auch, mit den ganzen Geschichten, man kennt all die Geschichten so. Das, was für mich bis heute jetzt, ich bin 41, das, was die Bibel so lebendig macht, ist diese Einheit darin oder diese Zusammenhänge zu erkennen. Das begeistert mich. So, das ist so herrlich. Weil glauben tue ich so oder so. Ja, das, der Herr Jesus ist mein Herr, ich warte auf ihn. Aber das darin zu entdecken und welche Art und Weise Gott es uns offenbart, das begeistert mich wirklich sehr. Also, das Volk lagert um die Gegenwart Gottes, um den Ort, wo man Gott begegnen kann. Das ist das Zelt der Begegnung. Darf ich noch ein bisschen darin bleiben und euch noch ein paar Dinge zeigen? Weil ich weiß, da gibt es echt einige Fragen. Ich würde so gern mit euch noch ein paar Stellen da im vierten Buch Mose weitergehen, Kapitel 3, 4, 5 und so weiter. Aber jetzt einfach nur mal das zu vertiefen, um euch, gerade weil wir in dieser Weihnachtszeit sind und ich möchte bei, wirklich auch diese Zeit bewusst begehen und nicht dem Teufel das Feld übergeben und ihm erlauben, dass er das uns so kaputt macht, dass wir sagen, es ist alles eh heidnisch und deswegen das große Wunder, dass da jemand aus dem Osten kommt, nicht dass wir es übersehen und dass wir uns mehr daran ärgern und als teuflisch annehmen, als dass wir mal das sein lassen und wir müssen ja nicht das alles machen, was die Heiden machen, aber uns trotzdem daran freuen, dass wir eine Zeit haben, in der wir ganz bewusst daran denken, Gott wird Mensch. Gottes Herrlichkeit kommt von Osten. Darf ich euch das noch ein bisschen verdeutlichen, was das Geheimnis ist? Geht mir mit mir nochmal in Hesekiel. Merkt ihr, dabei waren wir sogar schon in Hesekiel, wir waren da nicht überall. Ja. Niemand kann sagen, wir waren nur in einem Brief. Hesekiel 37. Wisst ihr, was in Hesekiel 36 steht? Ein wichtiger Kapitel. Da geht es nämlich um den neuen Bund. Was ist der neue Bund? Ich werde meinen Geist in ihren Innerstes geben und ich werde machen, dass sie meinen Geboten wandeln und sie tun. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Gell? Das redet von der Wiedergeburt. Als Nikodemus keinen Plan hat, von was Jesus redet, sagt Jesus, Nikodemus, du hättest das wissen sollen. Spätestens hättest du Hesekiel 36 gelesen, müsstest du wissen, von was ich da rede. Von neuem geboren werden, wie, was, wo? Wer hat den neuen Bund eingesetzt, ratifiziert? Jesus mit seinem Blut, richtig? Das ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist dieser Bund, den Jesus, der alte Bund, nicht das Gesetz, sondern der Bund der Gnade. Das ist 36. Die Folgen davon werden in Kapitel 37 beschrieben. Und ich lese euch nur etwas davon, ja, wirklich nur etwas. Und zwar ab Vers 25. 37. Mhm. Eigentlich ab 22. Darf ich ganz kurz sagen, die ganze Thematik ist, Gott wird ein Wunder machen, dass er aus zwei eins macht. Das ist die Folge des neuen Bundes, ist, dass es nicht mehr zwei Völker geben wird, sondern nur wieder ein Volk wird. Ja? Und dieses Volk aus Juden und Heiden besteht. Und dieser Tempel gebaut wird aus Juden und Heiden. Das ist das gigantisch Neue. Und da darf so ein beschnittener Eunuch dazugehören. Dazu darf ein Cornelius dazugehören, was die Jünger erstmal begreifen, wie geht es. Und später in Kapitel 15 Apostelgeschichte sagt Jakobus, oh stimmt, Gott hat ja gesagt, er wird die Hütte Davids aufrichten und die Nationen werden da mitbauen. Oh stimmt, dieses Haus, ach da, um dieses Haus geht's hier. Dann schnaggelt's und dann sind sie darüber sehr froh. Ja, und merken, die Schrift erfüllt sich doch vor unseren Augen. Und darum, das ist Kapitel 37, die Folge des neuen Bundes ist eine Einheit in Christus. Eins mit Christus, mit Gott eins und untereinander eins. Und ich lese ab Vers 22. Und ich mache sie zu einer Nation im Land. Merkt ihr, ich betone auf einer Nation. Es geht nicht, dass er sie eine Nation macht, sondern zu einer, nicht zwei. Auf den Berg Israel Und ein einziger König wird sie alle zum König sein. Wer ist dieser König? Also es gibt nicht einen König für den und einen König für den. Jesus ist das. Und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden und sollen sich künftig nicht mehr zwei Königreiche teilen. Und sie werden sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und mit all ihren Vergehen. Und ich werde sie retten aus ihrer Treulosigkeit, mit denen sie gesündigt haben, und werde sie reinigen. Ich habe es bei mir übermalt, Entschuldigung. Und werde sie reinigen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Also ich werde etwas machen, was möglich macht, dass sie mein Volk sein werden. Und dann geht's weiter. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Das heißt, David wird aufstehen? Nee, gell? Wer ist dieser König David?
Jesus.
Okay, ist klar. Und sie werden alle einen Hirten haben. Und was erinnert euch das? Johannes Kapitel 10. Ich bin der gute Hirte. Dieser König David ist der wahre Hirte, das ist Jesus. Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben, meine Ordnungen bewahren und sie tun, das ist der neue Bund. Und sie werden in dem Land wohnen, das ist das verheißene Land, das wahre Land, das ich meinen Knecht Jakob gegeben habe und in euren Vätern gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein für ewig. Und ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens. Jetzt. Das ist der Bund des Friedens. Gut, oder? Gilt er uns auch? Okay, weiter. Ein ewiger Bund wird mit ihnen sein, denn gebe ich ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihre Mitte auf ewig. Was wird die Folge des neuen Bundes sein? Ich werde mein Heiligtum in ihre Mitte setzen, auf ewig. Und meine Wohnung wird über ihnen sein und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Und die Nationen werden erkennen, das heißt glauben, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt. Und mein Heiligtum wird für ewig in ihrer Mitte sein. Das ist es. Ich werde mein Heiligtum, das wahre Heiligtum, in ihre Mitte setzen. Und was ist das wahre Heiligtum? Das für ewig bleibt? Jesus, das kann doch nicht der dritte Tempel sein. Wir glauben doch so oder so, dass Gott die ganze Erde vernichten wird. Dann kann doch dieses Haus doch nicht ewig stehen bleiben. Denn das ist aus Steinen und Holz. Das wird doch eh verbrennen. Das kann allein von der Sprache ja schon nicht sein. Weil von diesem Heiligtum ist die Rede. Es bleibt ewig. Und das ist das wahre Haus. Und das ist der Leib Christi. Und der Leib Christi ist die Gemeinde. Und das ist der wahre Tempel. Und der wird eingeweiht, der wird gebaut mit geistlichen Steinen, die auch kostbar Gold sind, teuer erkauft, gereinigt, geläutert, all diese Dinge. Und das passiert. Und mit dem Ziel, dass Gott in der Mitte wohnt. Dass Gott in ihrer Mitte wohnt. Ich schlage mal noch kurz Matthäus auf. Ich bringe euch diese ganzen Geschichten in Bezug zu Weihnachten. Matthäus Evangelium beginnt mit dem Geschlechtsregister, richtig? Und über wen geht dieses Geschlechtsregister? Über den König? Also geht über Juda und dann David. Und wir kommen dann wohin? Zu Christus. Das heißt, nicht ohne Grund, wir werden uns daran erinnern, okay, woher kommt das Licht? Aus dem Juda. Juda, Osten gelagert, richtig? Da kommt das Licht her, Sonnenaufgang. Dann schaut mal, was passiert, was ist der Grund? Oder ich lese Vers 21. Die Geburt Jesu wird angekündigt aus dem Stamm Juda, aus dem Königsgeschlecht Davids, von diesem König David. Und dann heißt es, Vers 21, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah, damit erfüllt werde, was dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist? Wie können wir das auch anders übersetzen? Mitten unter uns. Ah, Immanuel bedeutet, jetzt kommt die Herrlichkeit Gottes und ist mitten unter uns. Das ist das Wunder. Gott ist da. Er hat sein Zelt aufgeschlagen unter seinem Volk. Jetzt gilt es darum zu lagern. Jetzt gilt es darum zu lagern. Jetzt, wer kommt dann zu Jesus? Und woher kommen sie? Aus dem Morgenland. Und wo liegt denn das Morgenland? Aus dem Osten. Merkt ihr das? Kapitel 2, Vers 1. Als nun Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland, das liegt im Osten, nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren werden sollte? Denn wir haben seinen Stern gesehen. Was taucht in Kapitel 22 bis 25 in 4. Buch Mose? Ihr merkt es, hängt alles zusammen. Ich schlag mal nach, 4. Buch Mose, Kapitel, glaube ich, 22 bis 25, glaube ich. Die Geschichte Biliams und den Balak. Ich glaube, der König der Moabiter, richtig? So. Und was sollte der Biliam tun? Das Volk verfluchen. Und kriegt er nicht hin, gell? Hat das gesegnet. Und jetzt schaut mal Kapitel 24, Vers 16. Es spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert die Söhne Seths und so weiter. Was sieht die Geburt Jesu? Und was geht in der Geburt des Königs hervor? Ein Zepter, ein Stern erscheint. Und woher kommen die Weisen? Oder warum kommen sie Weisen? Sie haben einen Stern gesehen. Woher wussten die Weisen aus dem Morgenland, aus dem Osten, woher wussten sie, dass wenn ein Stern aufgeht, das Licht aus dem Osten kommt, dass der König geboren wird, dass einer, der den Zepter hat und der die Herrschaft über alle Nationen aufrichtet. Woher wussten sie das? Was kannten sie? Die Geschichte Biliams, 4. Buch Mose. An Sternen waren sie sehr interessiert. Und nicht, weil sie Magier in dem Sinne waren, wie wir halt so kennen, sondern das waren Berater des Königs und die haben ihre Politik und ihre Wirtschaft nach den Sternen ausgerichtet. Also die haben die Sterne gedeutet und gelesen und haben dann in dem, ja, greifen wir nicht an, investieren wir nicht, lohnt sich nicht. Das waren die Berater des Königs, das war der Königsstab sozusagen. Und sie kannten 4. Mose. Sie kannten 4. Mose. Und da ist ein Stern aufgegangen. Nur nebenbei, nicht Vaterstern und Mutterstern zusammen ergaben dann Babystern. So wird es oft gelehrt sogar, gell? Oder dass ein ganz besonderer Stern aufgeleuchtet ist. Denn der Stern ist wo ihnen erschienen? Im Morgenland, im Osten. Guckt mal. Oh Mann, jetzt schweife ich ja schon ein bisschen ab. Ich gebe zu, Kapitel 2, Vers 9. Nee, Matthäus 2. Nee, Vers 7. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von welcher Zeit der Erscheinung des Sternes. Also sie wollten wissen, wann ist der Stern dir wirklich erschienen? Und es war ja eine Zeit lang, bis sie dann vom Morgenland, vom Osten nach Jerusalem kam. Das war nicht in einer Nacht. Da gab es halt noch nicht den ICE oder einen Kurzflug. Sondern das hat ein paar Monate gedauert, bis sie da ankamen. Und dann sagen sie, und er sandte sie nach Bethlehem und sprach zu ihnen und forscht genau nach dem Kind, wenn ihr es gefunden habt. Und so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihn huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten. Den Stern, den sie wo gesehen haben? Im Osten. Und was macht ein Stern? Was hat er getan? Er leuchtete ihnen den Weg. Ein Licht ist aufgegangen. Licht vom Osten, Juda, Jesus. Merkt ihr, wie diese Geschichte selbst von diesen Weisen aus dem Morgenland, wie sie damit zu tun hat? Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und von oben über die Stadt stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und was machen sie? Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria. Wo kommen sie hin? Nicht in den Stall, sondern ins Haus. Warum? Weil sie nicht mehr im Stall waren, schon im Haus waren. 3 Monate sind schon vergangen. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, das heißt beten an. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben. Gold, warum Gold? Für den König der Könige. Und sie Weihrauch, warum Weihrauch? Für den Priester aller Priester. Und Myrrhe? Für Salbung, für seinen Tod. Menschenskind. Das ist wahre Anbetung. Sie haben mehr gewusst, als viele heute wissen, wer dieses Kind ist. Sie beten ihn an. Und als sie im Traum die göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Nur nebenbei, sie sind auf einem Weg gekommen und auf einem anderen Weg gegangen. Sie waren nicht mehr die gleichen nach der Begegnung mit Jesus. Ja, sie haben den König der Könige, den Hohepriester gesehen. Sie haben ihn angebetet, der ihr Erlöser ist. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Aber nur nebenbei, woher wussten die Weisen aus dem Morgenland das von 4. Buch Mose? Das ist eine spannende Frage, gell? Woher haben sie das gewusst? Geraten. In ihrer Bibliothek fand sich zufällig auch ein paar Schriften. Ja, vom Daniel. Wer war der Weiseste im Morgenland? Wer hat vor ihnen, vor der Geburt Jesu, sein Leben in Babylonien verbracht? Und wer war der Vorsteher von allen den Weisen? Daniel. Und wer war fleißig in den Schriften wie kein anderer? Wer las Jeremia und allen und sagt, oh, 70 Jahre und so? Daniel. Wer hat die Bibliothek aufgefüllt mit Bibeln? Daniel. Zeugnis gegeben. Guck mal, was für ein Zeugnis Auswirkungen hatte sogar sein Zeugnis damals bei der Geburt Jesu. Dass die Heiden kamen und Jesus anbeten und die Juden nicht kamen. Die Weisen, die Heiden kamen und beteten an, weil sie das Licht im Osten gesehen haben. Voll gut, gell? Licht im Osten gesehen. Ja, wie ist sie hier? Ich habe neulich, das habe ich schon von längerer Zeit, aber ich habe es neulich wieder gelesen. Das hat mich sehr wieder ermutigt. Licht im Osten, die machen doch so eine Zeitschrift. Und die wird verbreitet. Die heißt auf Russisch Verai Zhizn. Das heißt Wahrheit und Leben, glaube ich, gell, übersetzt. Ist das richtig? Glauben und Leben. Glauben, Leben, richtig. Entschuldigung, oh, ich beschäme mich meinem Vater, Redakteur von der Zeitung. Und die verteilen die Zeitung. Und er hat mir vor einer Zeit eine Mail geschickt von einem Mann, der auf Russisch geschrieben hat. Dann hat er es mir auf Deutsch übersetzt, weil ich nicht mehr so gut Russisch lesen kann. Und er hat mir eine Mail geschickt. Ein Mann beschreibt, wie er im Osten, ganz weit oben im Osten, auf der Straße jemanden begegnet, der ihm einfach eine Zeitung gibt, in die Hand drückt. Und er liest darin den Artikel oder die Predigt. Und die haben eine Predigt von mir über Jesus Zentrum der Schrift, glaube ich, abgedruckt. Und dann beschreibt er dieses Zeugnis. Und mir geht es nicht darum, dass es jetzt meine Predigt war, sondern wie er dann im Osten dann erzählt, dass er sein Leben lang auch von Kind auf gläubig war, auch Freude an der Bibel hatte. Und dann beschreibt er, wie er immer mehr und immer davon abgefallen ist und irgendwann mal nicht mehr gebetet, nicht mehr zur Gemeinde gegangen, auch keine Bibel, damit nichts mehr anfangen konnte. Und nach vielen, vielen Jahren kriegt er diese Zeitung. Und dann liest er, dass man die Bibel nicht verstehen kann, wenn man Jesus darin nicht findet. Und das war für ihn so wie. Und auf einmal, dann ist er nach Hause und hat angefangen und dann schreibt er wirklich mit Tränen, wie auf einmal er sich bekehrt. Und im Osten. Und warum? Weil er in der Schrift auf einmal Christus darin findet. Das ist für mich Licht im Osten. Ja? Wenn das Licht aufgeht, wenn Christus aufleuchtet im Herzen der Menschen und sie ihn, Christus sehen, und zwar von der Schrift, wie Gott es verheißen hat, darum geht es. So wie Gott Jesus verheißen hat und entdeckt und mit Tränen schreibt, oh, das ist schon sehr, sehr bewegend. Irgendwo im fernen Osten, ich habe keine Ahnung gehabt, ja? Irgendjemand hat diese Zeitschrift weitergegeben und dann auf einmal so ein Wunder geschehen. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Also, dieses Thema in der Mitte, Gott mitten unter uns, das ist eigentlich, beginnt mit Weihnachten. Das will ich euch, also beginnt mit der Menschwerdung Jesu. Gott nimmt Wohnung unter uns, Gott wird Mensch und er richtet jetzt ein Zelt auf. Und dieses Zelt, das er baut, ist nicht mehr aus Stoff und nicht mehr aus Stein. Es ist in dem Sohn Gottes selbst. Das ist so herrlich. Und dann das Geheimnis, und dieser Sohn Gottes sagt, dieses Zelt soll groß werden und nimmt und fügt uns in sein Zelt oder in sein Haus hinein. Das ist doch Wahnsinn. Aber das ist das eigentliche Geheimnis und die eigentliche Verheißung von dem Tempel. Und diese ganze Thematik ist Gott mitten uns, unter uns oder bei uns. Schaut mal, wie endet Matthäus Evangelium? Geht in eine Welt und macht alle zu Jüngern und dann, was ist der letzte Satz? Und ich bin bei euch. Bis ans Ende der Zeitalter. Nicht nur bis ans Ende der Welt, das heißt so bis Russland oder bis Kapchatka oder wie auch immer da. So weiter kann ich nicht. Sondern bis dieses Zeitalter vorbeigeht, so lange bin ich da. Ich bin bei euch. Ich bin unter euch. Das ist, wie ist das möglich? Er sendet seinen Geist in unsere Herzen. Neuer Bund. So schließt sich das Ganze. Genug. Zurück zu 4. Buch Mose oder weiter im 4. Buch Mose. Also, die ganze Geschichte der Lagerung ist gespickt von dieser herrlichen Wahrheit, dass Gott das Licht, das Leben, die Herrlichkeit in der Mitte des Volkes ist und dass die Bestimmung ist, dass wir um ihn herum lagern, beziehungsweise unser Leben auf ihn als in der Mitte ausgerichtet ist. Ich wirklich, dieses Thema, man könnte das ins Uferlose treiben. Man könnte echt viele Bibelstellen, die von diesem in der Mitte, er Gott in der Mitte, wir auf ihn ausgerichtet. Aber ich nur von der Ausrichtung, ich hoffe, dass ihr ein Gespür bekommt, was ist notwendig für die Wüstenwanderung? Ich bin bei euch. Ja? Ohne ihn unmöglich. Ohne ihn unmöglich. Wir brauchen diesen Ort, diese Ausrichtung auf diese Mitte, dass Jesus bei uns ist. Und also wirklich, ich würde gerne noch bleiben da, aber ich mache weiter. Kapitel 3. Kapitel 3. Haben wir die Zählung der Leviten. Wir haben Zählung, ist alle Kampffähigen, also wer Männer sozusagen des Volkes. Wir haben die Zählung des ganzen Volkes am Anfang. Und jetzt haben wir die Zählung von den Leviten. Okay? Warum werden sie extra gezählt? Ich glaube, dass dieser Abschnitt uns für die Wüstenwanderung Folgendes ausrichtet. Für was waren die Leviten abgesondert? Warum? Was hat Gott ihnen anvertraut? Den Dienst an der Stiftshütte selbst. Das ganze Volk wurde berufen zu einem geistlichen Kampf und zum Schutz des ganzen Volkes. Sie von den Feinden nach innen und nach außen. Die Leviten haben einen ganz besonderen Dienst, einen ganz besonderen Auftrag bekommen. Sie sollten sich ganz Besonderes für die Stiftshütte, um die Stiftshütte kümmern, um die Gemeinde, um diesen Ort der Begegnung. um ihre Pflege, um ihre Versorgung, um ihr Transport, um die Bewahrung, um dafür, dass das alles so, wie Gott gesagt hat, dass das so funktioniert. Das war die Aufgabe der Leviten. Und dafür mussten sie auch gezählt, gemustert werden. Also dazu mussten sie auch für diesen Dienst sich bereitstellen lassen und diesen Kampf oder diesen Dienst auch antreten. Aber die Hauptaufgabe, schaut mal, Kapitel 3, Vers 5 und folgendes. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Kapitel 3 im 4. Buch Mose, gell? Ab Vers 5. Und der Herr sprach und redete zu Mose und sprach, lass den Stamm Levi herannahen und stelle ihn vor den Priester, Aaron, dass sie ihm dienen. Und sie sollen den Dienst für ihn und für den Dienst für die ganze Gemeinde versehen, vor dem Zelt der Begegnung. Wem sollen sie dienen in erster Linie? Dem Aaron. Und für was steht der Aaron? Für den Hohepriester. Also ihr Dienst, der Dienst der Leviten ist in erster Linie für den einen Hohenpriester. Sie sollen ihm dienen. Unser Hohepriester ist Jesus Christus. Wir dienen nicht mehr Aaron. Voll gut, ja? Wir dienen Jesus Christus. Das ist der Dienst der Leviten. Der wird abgesondert, ganz mit bestimmter Aufgabe, ihm zu dienen. Aber ihm zu dienen bedeutet auch, wem zu dienen? Dem Dienst, das was der George gesagt hat, der ganzen Gemeinde zu dienen. Das ist ein Dienst an der Gemeinde. Das, was sie an der Stiftshütte tun und an dem ganzen Dienst, das tun sie stellvertretend und für die Gemeinde, damit sie Gott nahen können, damit sie in Frieden leben können, damit sie die Segnungen davon empfangen können. Das ist die Berufung. Das heißt, die Leviten, es gab einen Stamm Levi. Ja? Und aus dem Stamm Levi, das ist der Priesterstamm. Und daraus gibt es die Linie Aarons. Und das sind hohe Priester. Und die anderen waren Leviten. Die hatten den Dienst, der als Unterstützung für die Priester war. Also sie unterstützten die Priester, damit die Priester das tun konnten, was sie tun mussten. Nämlich stellvertretend für das Volk dienen und den Dienst an den Tempel verrichten. Für mich ist das, wir sind alle dazu berufen, den geistlichen Kampf zu kämpfen. Das ist die erste Zählung. Aber nicht alle sind berufen, in bestimmten Gaben der Gemeinde zu dienen. Jeder ist berufen, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen. Aber nicht jeder ist berufen, ein Apologet zu sein, nicht jeder ist berufen, ein Prediger zu sein, nicht jeder ist berufen, ein Lehrer zu sein, nicht jeder ist berufen, ein Sänger zu sein, nicht jeder ist berufen, ein Verwalter zu sein. Es gibt verschiedenartige von Gaben. Alle diese Gaben sind für den wahren Hohepriester und für die Gemeinde, zur Erbauung der Gemeinde. Und die Musterung findet statt, dass man da ging eine Aufteilung. Du gehörst dahin, du das. Das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe. Du trägst das, du putzt das, du sorgst für Öl, du sorgst für Brot, du sorgst für den siebenarmigen Leuchter, du sorgst für den Abbau, du sorgst für den Aufbau, du trägst das, du machst das. Wurde alles verteilt. Alle Aufgaben an diesem Zelt der Begegnung wurden auf diese Leviten, auf die Priester verteilt. Und wurde ganz, ganz, ganz genau gesagt, was jeder zu tun und zu lassen hat. Und jeder sollte in seiner Aufgabe bleiben und sagen, oder sollte nicht sagen, ja, warum, ich muss immer diesen Pfosten da schleppen. Und der, weißt, darf die Brote kochen, backen. Oder darf dann räuchern und darf dann beten und ich muss hier die Ösen da einschlagen, wie auch immer. Und dieses Murren kam auf, gell? Wir werden es sehen für den Buch Mose. Wie kommt es? Was denkt nur ihr seid so? Guck, wir sind auch aus dem Stamm Levi. Wieso dürft ihr hier Weisungen machen? Wieso dürft ihr hier opfern und wir nicht? Ja, wir kommen dahin, ja? Aber das, bevor das dann passiert auf dieser Wüstenwanderung, Gott richtet so klar aus und sagt, hey, nehmt euren Platz ein, nehmt euren Dienst ein, Leviten. Der Bezug, ich möchte euch ein paar Stellen zeigen, ist, wo fange ich mit euch an? Römer, Kapitel 12. Ich will jetzt das vorsichtig formulieren, sehr vorsichtig formulieren. Wisst ihr, was meine Erfahrung ist in dem, ich bin zum ersten Mal mit 22 in den Leitungskreis unserer Gemeinde berufen worden. Damals als Diakon für Jugendarbeit. 22, ich bin jetzt 41. Ein paar Jahre bin ich schon dabei. In verschiedenen Gemeinden und auch in Leitungsfunktionen. Wisst ihr, was mich immer wieder begegnet? Wenn es darum geht, dass man diejenigen sucht, die Verantwortung übernehmen sollen, findet sich kaum jemand. Niemand will Verantwortung übernehmen, aber alle wollen das Sagen haben. Ist so. Und das ist, ich habe damit kein Problem, wenn jemand das Sagen haben will. Ich persönlich jetzt würde ich du Sagen haben und so, und machtgierig und wir. Aber ich habe damit ein Problem, wenn jemand das Sagen haben will, aber die Verantwortung nicht übernimmt. Und diesen Kampf findet immer und immer wieder statt, auf verschiedensten Ebenen. So, erinnert ihr euch an die letzte Ältestenwahl, Diakonwahl? Erinnert ihr euch an die Suche nach Mitarbeitern? Das ist immer ein nicht geringer Kampf. Vor allem, wenn es natürlich je höher es geht, umso schwieriger wird es. Wenn man nach Ältesten sucht zum Beispiel, es gibt nicht viele und dann man muss gute Überzeugungsarbeit leisten, wenn man sieht, dass jemand dazu berufen ist. Es gibt auch andere Fälle, aber das will ich jetzt nicht besprechen. Der Punkt ist, warum? Weil man weiß, da muss man eine Verantwortung tragen. Dann passieren die Wahlen und es gibt ein paar, die lassen sich dazu aufstellen und übernehmen diese Verantwortung. Und es dauert nicht lange und dann kommen diejenigen, die sich haben nicht aufstellen lassen wollen und beginnen an nörgeln, korrigieren, sagen, wie man es macht, was man nicht machen soll, bestimmen, eingreifen, wie auch immer, motzen. Und ich sage, so, mir scheint so, du würdest gern mitleiten. Dann übernimm die Verantwortung. Ich rede jetzt nicht nur von jetzt aktuell, sondern grundsätzlich, das ist so meine Erfahrung. Ja. Es geht darum, dass man sich aufstellen lässt und wenn man von Gott dazu berufen wird, das ist jetzt nicht der allgemeine Kampf, der die ganze Gemeinde als heiliges Priestertum dient. Das ist, ihr sollt mir ein Volk, eine heilige Nation, ein heiliges Priestertum sein, die ganze Gemeinde. Die Reformatoren sprachen von dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Das bedeutet nicht, dass die Bibel davon lehrt, zum Beispiel das allgemeine Lehrertum aller Gläubigen. Das ist für manche automatisch, das allgemeine Lehrertum. Jeder darf predigen, jeder darf lehren, der nur gern seinen Senf dazu abgeben möchte. In manchen Kreisen, jeder, der männlich ist, muss predigen. Muss man auf der Kanzel gestanden haben. Jeder ist zum geistlichen Kampf aufgerufen. Jeder ist in diese geistliche Priesterschaft hineingerufen. Aber nicht jeder ist ein Levit. Jetzt kann man darüber ringen, wieso bin ich aus diesem Stamm? Ja, alles das. Oder man kann einfach, wie ein Freund von mir gestern mir gesagt hat, ist mir egal, Hauptsache ich werde bei ihm sein. Ja, ist mir egal. Hauptsache bei ihm. Ja. Das ist ihm dienen, darauf kommt es an. Ich sage so, und selbst wenn man nur die Füße putzt, dann muss es genug sein. Hauptsache man ist dabei, ist bei ihm. Ja. Römer 12 geht es ja um diesen geistlichen Dienst. Ich finde es sehr spannend, dass Paulus unser Gottesdienst als ein Opfer darstellt. Das heißt eigentlich ein Dienst am Heiligtum. Ja? Darum gebraucht auch diese Sprache. Ich lese euch vor ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottgefälliges Opfer. Warum redet er von einem Opfer? Weil das Bild für den wahren Gottesdienst natürlich die Stiftshütte ist. Aber er redet von einem lebendigen Opfer, nicht von einem toten Opfer. Gell? All diese Dinge. Warum? Wir schlachten kein Opfer. Wir geben uns selbst lebendig hin. Wir müssen keine Tiere opfern. Lebendiges, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was der vernünftige Gottesdienst ist. Also Gottesdienst ist nicht das, was am Sonntag geschieht. Vernünftig. Der Gottesdienst ist unser Leben, wie wir Gott dienen mit unserem Leben. Lebendig. Und dann sagt er, wie geschieht das? Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und, was, und ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Lasst euer Denken verändern. Ihr braucht ein Umdenken in diesem Bereich. Und jetzt sagen wir, nicht gleichförmig dieser Welt. Und was kommt sofort in den Sinn? Ja, nicht weltlich halt, gell? So, was macht die Welt? Keine Party, kein Fernseher, keine Disco, kein Alkohol. Keine Tanne. Schon gar nicht geschmückt. Keine Kerzen, kein das. Das ist ja als Welt. Das ist nicht der Punkt. Überhaupt nicht der Punkt. Sondern was macht die Welt aus? Wenn wir so denken über eine Welt und wenn wir sagen, okay, jetzt ziehe ich mich nicht wie die Welt an, oh, ich bin nicht wie die, ich bin Gott wohlgefällig. Jetzt gucke ich nicht das oder jetzt trinke ich nicht das, bin Gott wohlgefällig. Überhaupt nicht, sondern schaut mal, was Paulus sagt, Vers 3. Was ist das Wohlgefällige? Was ist, was Gott will? Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, besonnen, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden dem Maß des Glaubens zuteilt. Das bedeutet nicht, wie die Welt zu sein. Das heißt, nicht eingebildet zu sein, nicht hochmütig zu sein und zu sagen, ich bin und um mich dreht sich alles, ich und dann habe ich das Sagen und dann sage ich und ich will dann die besten Dienste, am besten das, wo man mich wahrnimmt und. Nicht höher von sich zu denken, als ich gebührt. Das ist das Problem der Welt. Die Welt ist egoistisch und egozentrisch durch und durch. All die anderen Dinge, die folgen und die resultieren daraus. Aber das ist, wenn ich mich richtig anziehe, aber egoistisch bin, dann hat sich nicht viel geändert. Ich gehöre immer noch zu dieser Welt. Das heißt, mein Denken, darum geht's. Wie denke ich über mich und über Gott? Wie denke ich über mein Leben? Und ist das so, dass es Gott verherrlicht? Mache ich es für ihn oder nicht? Oder mache ich es nur, weil man mir gesagt hat, darf ich nicht tun. Eigentlich macht es mir so Spaß. Aber ich bin halt ein Christ und dann darf ich halt das halt nicht. Oh Mann, oh. Aber ich mache es halt. Und dann ist es, und Gott sagt, oh, so ein gutes Opfer. Schön. Das ist kein Opfer, das Gott gefällt, wo du es nicht gerne machst. Wenn wir geben, wie sollen wir es geben? Oh Gott, na gut, oh, jetzt muss ich halt nur meinen Zehnten geben. Sonst segne ich mich halt nicht und das will ich ja nicht. Also man erkauft sich das dann. Man erkauft sich's. Nee. Aufgrund der Erbarmungen, die Gott uns gibt, das heißt aufgrund dessen, was wir in ihm haben und in ihm sind, gebt euch freiwillig, gerne, lebendig, nicht tot und nicht wie die Welt, nicht egoistisch, nicht selbstzentriert, auf ihn ausgerichtet, demütig. Und jetzt schaut man, wie das Ganze praktisch aussieht. Vers 4. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns auch gebrauchen, es sei denn Weissagung in entsprechend zum Glauben. Es sei der Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Es wäre jetzt spannend, die Gegenüberstellung anzuschauen, warum er sie so ausdrückt, wie sie ausdrückt, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist folgendes, jeder hat seine eigene Aufgabe. Lasst euch aufstellen, bringt euch Gott als ein Opfer hin und jeder diene in der Demut mit dem Platz, mit der Gnadengabe, mit dem, was Gott ihm anvertraut hat und lasst dabei genügen und dien. In Einfalt, im Glauben, in der Dankbarkeit, nimm deinen Platz ein, den Gott dir gegeben hat. Und Gott hat der Gemeinde Gaben gegeben, Gnadengaben. Epheser Kapitel 4. Die einen hat er eingesetzt als Apostel, die anderen als Propheten, die anderen als Hirten, die anderen als Lehrer. Er hat der Gemeinde Gnadengaben gegeben. Er hat jedem von uns eine Gabe gegeben. Jeder von euch ist ein Teil von diesem Tempel und jeder ist ein kostbarer Stein und jeder nimmt somit eine Funktion ein. Und wenn du ein Stein bist und kein Vorhang, dann muss es dir genügen, ein Stein zu sein und kein Vorhang. Ich würde gerne flattern. Sei froh, dass du ein Stein bist. Und da flattert gar nicht, ich würde ganz ein Stein sein. Jeder hat seinen Platz. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Im Timotheusbrief, im Titusbrief, haben wir eine Anweisung von Paulus, zum Beispiel an Timotheus und an Titus, in jeder Gemeinde Älteste einzusetzen und Diakone einzusetzen. Und nach Apostelgeschichte und nach diesen Briefen ist klar, wozu der Dienst der Diakone ist. Wozu? Um die Ältesten zu unterstützen. Das ist für mich 4. Mose Kapitel 3. Aufstellen zum Dienst. Die Priester haben ihre Aufgabe, die müssen tun. Die Leviten haben Aufgabe, ihre zu tun. Sie müssen ihnen helfen, am Haus des Herrn zu dienen. Und jetzt komme ich wieder zurück. Das ist so schwer. Darf ich so sagen, die wenigsten Diakonen wollen sich zum Ältesten aufstellen lassen, aber alle Diakonen wollen mitreden. Die alten Diakonen wollen mitleiten und mitentscheiden. Aber den sie als Ältestes tun, das bringt ja Verantwortung, weil wer muss das alles austragen? Wer muss dafür gerade stehen? Die Ältesten. Nicht nur vor Menschen, vor Gott. Und deswegen sage ich, ist meine persönliche Meinung, aber ich denke, ich bin da in der Übereinstimmung der Schrift. Jeder, der dieses, darf ich euch das so vorlesen? Ich lese euch vor, 1. Timotheus. Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 1. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt ein schönes Werk. Wenn jemand gerne diesen Dienst übernehmen möchte, schön, das ist ein schönes Werk. Der Gemeinde vorzustehen, das ist ein schönes Werk. Er sagt nicht, ist böse, ist schön. Aber wenn du das begehrst, dann überdenke, was das bedeutet. Und dann kommt die Liste. Der Aufseher muss untadelig sein. Das heißt nicht fehlerlos. Das heißt nicht sündlos, untadelig sein, das heißt, er muss einen Lebenswandel führen, wo er für die Welt und für die anderen keinen Anklagepunkt hat. Wo man sagt, ja, guck mal, aber der ist ein Trinker. Das ist nicht untadelig. Guck mal, der ist so, der ist so, der ist so. Guck mal, der im Geschäft, der. Ich kannte einen Ältesten aus einer Gemeinde und wir haben in der gleichen Firma gearbeitet. Kein Mitarbeiter wollte bei ihm irgendwas holen. Die haben ihn echt gefürchtet, weil er echt nicht angenehm war. Und da dachte ich, was für ein Zeugnis hat die Welt von ihm? Und wenn sie mir kommt, der ist ein Ältester der Gemeinde und sie fürchten ihn, weil er den Kopf absägt, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann denke ich, das ist kein gutes Zeugnis. Das ist für mich nicht untadelig. Das heißt nicht, dass man einen Fehler macht oder so, aber es geht um dieses Zeugnis. Untadelig sein. Mann eine Frau. Was bedeutet das, Mann eine Frau? Keine zwei Frauen, keine drei Frauen, sexuelle Reinheit. Aber nebenbei, das ist jetzt kein Kriterium, gell? Ich meine, es gibt viele Unchristen, die haben auch eine Frau, gell? Also viele sagen ja, es geht darum, ob er nur einmal verheiratet ist. Manche sagen, derjenige, der früher verheiratet war, geschieden war, zum Glauben gekommen ist und wieder geheiratet, darf kein Ältester werden. Was steht ja Mann an eine Frau? Und Nichtchristen haben auch eine Frau, das ist noch kein Kriterium. Hier hat es was, ob deine Frau, ob du wirklich eine Frau hast. Hier geht es um sexuelle Reinheit. Nüchtern, das heißt wachsam, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig. Oh. In der Lage sein zu lehren, das heißt noch nicht predigtfähig. Das heißt, er muss in der Lage sein, vom Wort Gottes die Gemeinde zu unterweisen, zu sagen, hey, wir machen das aus dem und dem Grund, warum, es steht geschrieben. Das heißt noch nicht, dass er ein Prediger sein muss. Kein Trinker. Das heißt nicht, dass er nie was trinken darf. Das heißt, er ist kein Säufer. Kein Schläger. sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Jetzt schaut mal. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht auf Gebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Was bedeutet das? Warum soll er kein Neubekehrter sein? Was glaubt ihr, was ist ein Problem von Neubekehrten? Stell dir vor, ich werde mit 22 Ältester der Gemeinde geworden. Yeah, jetzt revolutioniere ich unsere Gemeinde. Jetzt kriegen wir neue Boxen, neue Gitarren. Wir machen uns einen Sportplatz und jetzt bauen wir uns eine Sporthalle und ein Schwimmbad. Alles, was ich schon eh in der Gemeinde haben wollte. Yeah. Und dann kommen die Alten und dann sagen die, hey, Willis, kannst du nicht machen, sagen, welch Ältester, ich oder du? Ja. Lass dich zum Älten aufstellen, dann können wir reden. Die Gefahr ist, wenn ein Neubekehrter noch in Christus nicht gewurzelt und nicht reif ist, er wird sich aufblähen, wird hochmütig werden. Und was ist mit dem Teufel passiert? Und was hat Gott mit ihm gemacht? Ihn gestürzt. Paulus sagt nicht, wenn ein Neubekehrter zum Glauben kommt und ein Ältester wird und fällt, dass er dann dem Teufel übergeben wird. Das ist nicht, was der Paulus sagt. Paulus sagt, ihm passiert das, was mit dem Teufel passiert ist. Er wird sich überheben und wird dann fallen. Das ist, was Paulus hier sagt. Aber merkt ihr, das ist Römer 12. Jeder halte für sich nicht höher, als sich gebührt. Und jeder diene mit der Gabe, die er bekommen hat. So hat Gott dir diesen Dienst gegeben, dann tue diesen Dienst. Und darf ich so sagen, wenn Gott einem Priesteramt gegeben hat, dann muss er diesen Dienst in der Verantwortung ausüben. Und der Maßstab an die ist höher. Warum? Weil sie mehr Christen sind? Nee, weil sie in der Vorbildfunktion stehen. Und er legt den Maßstab höher. Wie oft hat das Volk gesündigt? Das Volk Israel in der Wüste. Wie oft haben sie gebockt? Nicht selten, gell? Wie oft hat Mose gebockt? Einmal. Durfte Mose hinein oder nicht? Der ist aber fies. Die bocken die ganze Zeit. Und Mose einmal und zack. Vorbei, Mose. Miriam vorbei. Aaron vorbei. Abgesehen von der Wahrheit, dass das Gesetz nicht jemanden ins verheißene Land bringt, und dafür steht Mose, sondern Josua ins verheißene Land bringt, dafür steht Josua. Abgesehen von dieser geistlichen Wahrheit, haben die Leiter eine Vorbildfunktion. Und Gott geht mit ihnen anders ins Gericht. Und darum sagt Jakobus, nicht viele sollen Lehrer werden. Warum? Sie empfangen ein härteres Urteil. Was bedeutet das? Wenn Jesus wiederkommt, kriege ich dann mehr auf die Hucke drauf? Habe ich dann weniger ewiges Leben? Nee. Wann kriege ich die Hucke voll? Hier unten. Jetzt. Ich komme unter ein härteres Gericht. Das heißt, Gott wird mich schneller züchtigen als euch. Er wird mich mehr demütigen als euch. Wenn ihr einen Fehler begeht, werdet ihr nicht so eine schwere Strafe haben wie ich. Wisst ihr warum? Weil ich hier stehe und predige. Und ihr da sitzt und hört. Und jetzt könnt ihr überlegen, wo ihr gerne sein wollt. Bedenkt die ganze Frage in dieser Perspektive mal in Bezug auf, wer darf predigen, wer darf nicht predigen. Fangen wir an bei Männern. Ja, wieso der, wieso darf nicht, wieso soll die? Man wird gerne das Sagen haben, man wird gerne auch vorne stehen. Man hat keine Ahnung, was das für eine Verantwortung ist. Was ist eine Verantwortung ist. Die ganze Frage nach, ob Frauen predigen dürfen oder nicht. Ja. Mal aus dieser Perspektive. Und ich bin kein Frauenfeind. Das kann euch meine Frau bestätigen. Genauso wenig wie Paulus oder Jesus es war. Sondern was wir im Priestertum für ein Vorrecht haben und dass ihr mit Anteil haben dürft an diesen Orten. Sage ich nicht ohne Grund. Aber ich liebe die Frauen im Herrn besonders, die diese Wahrheit und diese Haltung haben, die dann sagen, die merken, hier geht es nicht um einen feministischen Kampf, sondern die sagen, oh, ist es gut, dass ich nicht die Verantwortung tragen muss, die froh darüber sind. Ich glaube, das ganze Problem der feministischen Bewegung liegt darin, dass die Männer die Verantwortung nicht übernehmen. Dass der Adam sagt, oh Mann, wenn ich jetzt nicht esse, dann kriege ich Liebesentzug. Dann kriege ich Stress mit der Eva. Und die Eva isst und Adam, okay, aber Gott, ne, ja gut. Und die Eva gab und Adam, der bei ihr war. Und wem hat Gott gesagt, du sollst nicht essen? Adam. Und was sagt Gott übrigens den Adam später? Warum hast du auf deine Frau gehört? Oh, man darf nie auf die Frau hören. Doch, muss man. Muss man. Das ist ein weiser Ratgeber. Oh Mann, wie viel Leid hätte ich mir erspart, wenn ich früher auf meine Frau gehört hätte. Aber die Verantwortung hat wer? Adam. Er hat die Verantwortung. Das ist die Frage, darum geht es hier, den Platz anzunehmen, den Gott eingibt. Und da, wo man den Platz nicht einnimmt, entsteht Rebellion, entsteht Zwietracht, entsteht Unglauben, entsteht Versuchung Gottes. Das ist Wüste. Schaut euch dann mit mir später die Kämpfe an, die entstehen. Und die resultieren daraus, dass diejenigen, dass die, ob dann die Miriam oder ob Aaron selbst oder ob dann die Rotte Korach, wer auch immer, dass sie gesagt haben, wieso? Die waren nicht bereit, den Platz anzunehmen, den Gott ihnen zugeteilt hat. Und die Folgen sind katastrophal. Das ganze Volk hat darunter gelitten. Immer wieder murren. Beim Lesen vom vierten Buch Mose immer wieder. Und sie murrten gegen Mose und sie murrten gegen Aaron und sie murrten gegen ihn. Und Mose sagt, oh Gott, wenn es so weitergeht, weißt du, die steinigen mich noch. Es dauert nicht lange, die steinigen mich. Und dann, wieso Mose, wieso bildest du die ein? Dabei hast du noch eine heidnische Frau geheiratet. Wie kannst du und so weiter? Und es ging los. Permanent Machtkämpfe. Gott beginnt in der Vorbereitung für die Wüstenwanderung. Er legt die Aufgabenbereich klar und fest. Mose hat seine Aufgabe. Aaron hat seine Aufgabe. Welche Aufgabe hatte Mose gehabt? Was? Zum Volk reden. Er war der Mittler von was? Vom Wort. Und welche Aufgabe hatte Aaron gehabt?
Priester.
Und von was war er dann der Mittler? Was macht der Priester? Von der Sühnung. Und wisst ihr, wie Jesus ihn beide, wie sie beide, da hat es zwei gebraucht, das, was Jesus allein hinkriegt. Er ist der wahre Mittler des Wortes und der wahre Mittler zwischen Gott und Mensch. Und wenn sie Aaron und Mose angegriffen haben, was haben sie angegriffen ständig? Die Mittlerschaft. Die haben permanent diese Mittlerschaft, die haben diese Mittlerschaft nicht akzeptiert. Ja. Da steckt viel Hochmut und viel Fleisch und viel Menschsein, Rebellion dahinter. Den Platz Gottes einzunehmen, oh, ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass jetzt sogar einigen in den Köpfen was schwirrt. Was? War eine Prophetin. Ja, okay. Frauen dürfen nicht von ihr. Ja, genau, Menschenskind. Und das ist wo ich sage, kein Wunder, dass dann das Christentum oder als frauenfeindlich dargestellt, nichts jetzt gegen dich, und weil einfach nicht sauber in der Bibel gelesen und auch dann gelebt wird. Als das Volk Israel gerettet wurde, hat doch Mose ein Lied gesungen, gell? Und dann hat Miriam auch ein Lied gesungen. 2. Mose 15, glaube ich. Für wen hat Mose gesungen? Für wen hat Miriam gesungen? Miriam sang für die Frauen. Und all die Frauen zogen hinterher mit Reigen und sangen dieses Lied. Miriam war eine Prophetin. Und sie sang und sie leitete wen an? Die Frauen an. Was sagt Titus Brief? Die Frauen sollen Lehrerinnen des Guten sein. Und wen sollen sie unterweisen? Die Kinder und die jungen Frauen. Das heißt nicht, dass die Frauen keine Lehrbegabung haben, dass sie weniger Erkenntnis haben, dass sie nicht predigen könnten. Das ist nicht die Frage. Ja, die sind halt Frauen so emotional, die können. Nein, das ist keine biblische Argumentation. Ja, die wurden als Erste versucht und die haben es verbockt, also dürfen sie nicht. So wird argumentiert. die sind weniger wert, die können nicht. Absolut unbiblisch. Es geht hier um die Platzzuweisung. Die Frauen sollen lehren und so, sie sollen lehren. Aber sie sollen wen lehren? Und Miriam ist eine Prophetin gewesen. Und sie unterwies die Frauen. Genau. Und jetzt schaut mal, als kein Mann, da war ich jetzt. Jetzt war ich, wo ich abgeschweift bin. Als dann kein Mann mehr die Verantwortung übernehmen musste, wisst ihr, wie Gott das Volk beschämt hat? Er setzt eine Frau an. Und als dann die Könige kommen, und wie hieß der, ich habe einen Namen, ich tue mir den Namen schwer. Dann kommt der König eigentlich, der da regieren sollte, und dann kommt er zu Deborah, und Deborah sagt zu ihm, geh hin und kämpfe. Und er sagt, nee, wenn du nicht gehst, mache ich es nicht. Und dann sagt, wisst ihr, was Deborah sagt? Wenn ich jetzt mit dir gehe, weißt du, wer dann gesiegt hat? Ich, eine Frau. Weißt du, wie beschämend das für dich sein wird? Egal, Hauptsache du kommst mit. Und auch bis heute so. Die Männer übernehmen nicht die Verantwortung, die Gott ihnen gibt. Und dann haben die Frauen schier keine andere Wahl, als das zu tun. Und wirklich, ich sage euch, wie viele Frauen ich mit schon geredet habe, gesagt, ich habe damit kein Problem, aber wenn mein Mann wenigstens nur die Verantwortung übernehmen würde, wenn er wenigstens agieren würde, wenn er das machen würde, ich muss alles immer hier, und der ist eigentlich ein Pascha oder entzieht sich oder was auch immer. Und ich glaube, der ganze Kampf resultiert daran, weil die Männer ihren schöpfungsbedingten Auftrag nicht wahrnehmen, wie Gott es möchte. Und nicht so mit der Frau leben, wie Gott es möchte. Denn wenn der Auftrag ist, ihr Männer liebt die Frauen wie Christus die Gemeinde. Und wenn wir die Männer, die Frauen so lieben würden wie Christus die Gemeinde, hätte keine Frau sich diesem Mann zu unterwerfen. Denn sie wüsste, dieser Mann würde für mich sterben. Und mir alles geben, alle geistliche Segen, den es nur gibt. Und so ein Mann, da sagt man nicht, oh nee. Wer von euch sagt, nee, an Jesus Christus will ich mich nicht unterwerfen? Das können wir nicht uns trauen. Warum? Weil wir sagen, hey, wir lieben ihn. Gerne machen wir das, weil er hat ja alles für uns getan. Das ist der Maßstab. Und in diesem Maßstab ist das Leben von Frau und Mann geregelt, von der Schrift abgeschweift. Aber hier geht es um Zählung der Leviten. Wir brauchen auch da in dem Dienst in der Gemeinde genauso, und die Ehe ist die kleinste Zelle, so beginnt, dass wir unsere Platzanweisung annehmen und den Dienst ausrichten und tun, den Gott uns gegeben hat. Sonst funktioniert die Wüstenwanderung nicht. Sonst gibt es permanent nur Streit und Neid. Willkommen in unserer Welt. Okay, Pause.